Der Predigttext, der teilt sich heute auf in zwei Lesungen. Ich lese als erstes 2. Mose 2, die Verse 11 bis 22. Zu jener Zeit, als Mose heranwuchs, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah, wie sie ihre Fronarbeit verrichteten. Und er sah, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen seiner Brüder, erschlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und sah, dass niemand da war. Und er erschlug den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag aber ging er wieder hinaus, und sie, zwei Hebräer, stritten miteinander. Da sagte er zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du einen, der zu dir gehört? Der aber sagte, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und dachte, es ist also doch bemerkt worden. Der Pharao aber hörte davon und trachtete danach, Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao, und im Land Midian ließ er sich am Brunnen nieder. Der Priester von Midian aber hatte 7 Töchter, und sie kamen und schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Es kamen aber die Hirten und vertrieben sie. Da erhob sich Mose und half ihnen und tränkte ihre Schafe. Sie aber gingen heim zu Reguel, ihrem Vater, und er sagte, warum seid ihr heute so früh zurück? Und sie sagten, ein Ägypter hat uns aus der Hand der Hirten gerettet und hat uns sogar Wasser geschöpft und die Schafe getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, und wo ist er? Warum habt ihr den Mann zurückgelassen? Ladet ihn ein, mit uns zu essen. Und Mose entschloss sich, bei dem Mann zu bleiben. Dieser aber gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, und er nannte ihn Gershom, denn er sprach, als Fremder wurde ich aufgenommen in einem fremden Land.
Ja, die Israeliten werden von Ägypten brutal unterdrückt. Sie befinden sich in einer schlimmen und man könnte sagen hoffnungslosen Lage. Sie brauchen eine Rettung, es ist klar. Aber nehmen wir mal einen Schritt zurück und seien ehrlich. Das war vor 3.500 Jahren. Wir brauchen noch nicht so weit zurückzugehen. Wir können uns doch auch heutzutage umschauen in der Welt und werden sehen, wir haben genug Probleme in der Gegenwart, dass wir uns nicht auch noch mit den Vergangenen beschäftigen müssen, oder? Allein im letzten Jahr sind unzählige Menschen vor Unterdrückung nach Europa geflohen. Unzählige haben sich vor Hunger und Elend versucht, in Sicherheit zu bringen. Zig Millionen befinden sich weltweit auf der Flucht. Die Welt heute braucht der Rettung. Vielleicht werden uns heute mehr denn je die Grenzen der Politik, die Grenzen gerade auch unserer westlichen Gesellschaften und die Grenzen der Demokratie vor Augen gestellt. Was könnte da ein jahrtausendealter Text helfen? Nun, wenn wir uns heute auf Gottes Wort einlassen wollen, dann werden wir, denke ich, belohnt werden. Denn dieses Wort zeigt uns eine Errettung auf. Es läutet die Errettung ein durch die Berufung Mose, die, man könnte sagen, die Errettung aller Errettungen ist. Und ich hoffe, dass wir dadurch mit vielen Gedankenimpulsen belohnt werden, die uns, wenn schon keine vollständige, dann doch zumindest eine lohnenswerte biblische Perspektive schenken können darüber, wovon wir eigentlich Errettung brauchen. Warum beten wir nicht, dass Gott das heute in uns bewirkt? Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, wende es jetzt auf unsere Herzen, unsere Gedanken und unser Handeln an, damit du in unserem Leben verherrlicht wirst. Durch Christus bitten wir das. Amen. Ja, das Erste, denke ich, was wir hier sehen, ist, dass blinder Aktionismus keine Antwort auf die Frage nach Errettung ist. Blinder Aktionismus, das sehen wir hier am Anfang, als Mose quasi ein Paradespiel für das JDE-Phänomen abgibt. JDE, das kennt ihr wahrscheinlich, steht für jung, dynamisch und erfolglos. Bekanntes Phänomen, das anscheinend erst in den 90er Jahren entdeckt wurde, aber ich denke, das gab es schon zu Moses Zeit. Es besteht darin, dass mehr oder weniger junge Menschen mit enormer Dynamik, also Selbstsicherheit, in Führungspositionen gehen, für die sie einfach nicht bereit sind. Sie vermasseln es. So wie Mose hier im ersten Abschnitt unserer Lesung, vermasseln sie es von Grund auf. Wenn wir Mose anschauen, naja, er ist noch relativ jung, 40 ungefähr, das kommt auf die Perspektive an. Ein relativ junger Mose agiert hier vorsichtig ausgedrückt sehr dynamisch. Vielleicht erinnern wir uns an letzte Woche, Mose selbst ist Hebräer, er ist im Haaresbreite dem Morden entgangen, mit dem die Ägypter sein Volk überzogen. Mose selbst wird von der Tochter des Pharao aus einem kleinen Körbchen im Nil errettet. Sie adoptiert ihn und erzieht ihn am Hof des Pharao. Anders als die Hebräer bedeutet das für ihn eine gesegnete Zeit, eine gute Zeit im Wohlstand. Er muss nie für die Ägypter schuften, sondern, wenn man Vers 19 anschaut, ist er ihnen vielleicht ein bisschen verdächtigerweise zum Verwechseln ähnlich als die Töchter des Reguel sagen. Ein Ägypter hat uns aus der Hand der Hirten gerettet. Er ist kaum als Hebräer erkennbar. Er gehört zu den Privilegierten. Und so muss man es ihm hoch ansehen, denke ich, dass er sich mit den Hebräern identifiziert. Zweimal werden die Hebräer hier am Anfang als Brüder bezeichnet. Und vielleicht ist es eine wachsende Erkenntnis für Mose, aber jedenfalls ist es ganz klar, er kann es nicht mit ansehen, wie ein Ägypter einen Hebräer bei der Sklavenarbeit erschlägt. Ägyptische Erziehung, hebräisches Blut, so könnte man vielleicht Mose hier am Anfang von Kapitel 2 oder am Anfang unserer Lesung beschreiben. Blut ist dicker als Wasser und das Blut kocht in Mose hoch, als er die Behandlung seiner hebräischen Brüder mit ansehen muss. Er nimmt die Sache in die eigene Hand. Er schaut sich um, Vers 12, und als er sah, dass niemand da war, da erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Dynamisch ist ein mögliches Wort, um sein Verhalten zu beschreiben. Was motiviert ihn dazu? Nun, aus der Apostelgeschichte Kapitel 7, die ich eigentlich hier oben haben wollte, es tut mir leid. Aus der Apostelgeschichte Kapitel 7 wissen wir, dass er zu dieser Zeit schon ein Gespür für seine Berufung hatte. Denn dort lesen wir die folgenden Worte aus dem Mund von Stephanus, der dann der erste Märtyrer wird. Mose dachte, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung schaffen wollte. Sie aber verstanden es nicht. Wir kommen da auf dieses Nicht-Verstehen gleich noch einmal zurück. Aber Mose fühlt sich schon sehr früh zum Retter berufen für die versklavten Israeliten. Und das erklärt vielleicht diese Entschlossenheit, diese Dynamik, mit der er die Dinge in die eigene Hand nimmt. Er will seiner Berufung gerecht werden, aber letztlich scheitert er dabei in zweifacher Weise. Die erste, es ist erfolglos. Sein Einschreiten ändert nichts an der Lage der Hebräer. Er meint es vielleicht gut, aber ihre Situation wird dadurch im Zweifelsfall sogar verschlechtert. Aber zweitens scheitert er eben auch an den Israeliten. Und in Vers 13 lesen wir, am nächsten Tag aber ging er wieder hinaus und sie zwei Hebräer stritten miteinander. Und da merken wir schon, vielleicht ist die Errettung, die Mose bringen muss, nicht nur die Errettung vielleicht ist die Errettung, die die Israeliten brauchen, nicht nur die vor den Ägyptern. Denn auch untereinander scheint es nicht ganz rund zu laufen. Sie schlagen sich gegenseitig und vielleicht würden sie sich sogar erschlagen. Und da sagte er zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du einen, der zu dir gehört? Der aber fragte, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und dachte, es ist also doch bemerkt worden. Mose muss feststellen, dass er sich nicht nur mit den Ägyptern angelegt hat, sondern er kriegt es nebenher mit dem eigenen Volk zu tun. Und man darf sich sogar fragen, wenn die Israeliten gesehen haben, was er dort mit dem Ägypter getan haben, Wie hat der Pharao das herausgefunden? Ein Verdacht drängt sich auf. Aber für Mose macht es keinen Unterschied. Er muss nach Midian fliehen. Er landet im Abseits und sein eigenes Resümee in Vers 22 spricht Bände. Er nennt seinen Sohn Gershom, denn so wörtlich, ein Fremder bin ich in einem fremden Land. Da hört man die Resignation heraus, die Feststellung, diese große Berufung und ich habe es verbockt. In Midian ist er weit weg von der Gemeinschaft mit seiner Familie, weit weg von seinem Volk und weit davon entfernt, seiner Berufung gerecht zu werden. Erfolg sieht anders aus. Und so geht dieser erste Versuch, die Welt zu verbessern, ziemlich gehörig schief. Und wir lernen aus dieser Episode eher etwas darüber, wie man die Probleme dieser Welt nicht löst. Nicht auf die Art von Mose. Leben im Abseits, so könnte man die Zeit in Midian überschreiben. 40 Jahre lebt Mose dort. Eine scheinbar endlose Zeit. Sein Gerechtigkeitsempfinden wird in dieser Zeit wieder gefordert. Lesen wir von Vers 16. Der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen und schöpften Wasser, füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Andere Hirten vertreiben sie. Mose erhebt sich und hilft ihnen und tränkt ihre Schafe. Zu guter Letzt bekommt er eine Frau dafür. Er heiratet die Tochter des Priesters namens Zippora. Und überhaupt, wenn man sich diese Zeit anschaut, Mose fehlt nicht viel. Er hat eine Frau, er bekommt 2 Söhne, er wird Hirte, sicheres Einkommen, Arbeit, Frau, Familie. Viel mehr wünschen sich die Menschen noch gar nicht in unserem Leben. Eigentlich hat Mose also alles, was er zum Leben braucht. Trotzdem weiß er zum Schluss, ich bin ein Fremder in fremdem Land. Mose weiß, mein Platz ist nicht bei den Midianitern. Bestimmt erinnert er sich noch an das Gefühl der Berufung. Die Welt wollte er verändern. Einen Unterschied wollte er machen im Leben der Israeliten. Und dann ein leichtsinniger Fehler, eine vorschnelle Reaktion. Einmal gedacht, er wüsste, was er machen muss. Oder vielleicht war es auch nur Rache, Gelüste. Und die Vision scheint zerstört. Wie die Träume, die wir vielleicht auch manchmal so haben, dass man etwas verändern will, dass man etwas erreichen will mit seinem Leben. Und dann platzt er wie eine Seifenblase. 40 Jahre in Midian. Umsonst. Ich denke, auch uns kann es so gehen, dass wir meinen, ein Gespür dafür zu haben, dass wir Gottes Plan für unser Leben kennen. Und dann treffen wir diese eine folgenschwere Entscheidung, die uns aus dieser Bahn wirft. Und dann fragt man sich, bin ich jetzt aus Gottes Plan gefallen? Habe ich mein Leben und meine Berufung verbockt? Ich denke, das ist ein großer Trost, wenn wir die Geschichte von Mose weiter betrachten und sehen, nein, diese 40 Jahre waren nicht umsonst. Gott ist größer, als dass wir aus seinem Plan herausfallen könnten. Und wenn wir sehen, was Gott in dieser Zeit schafft, dann werden wir sehen, dass Gott diese Erfahrung in Midian gebraucht hat, um Mose eben für die Erfüllung seiner Berufung zuzubereiten. Mose muss an diesen Punkt in Vers 22 kommen, den Punkt der Resignation, an dem er alle Hoffnung auf sich selbst aufgibt und feststellt, es ist hoffnungslos, ich kann nichts ausrichten. Denn an genau diesem Punkt darf er feststellen, Gott kann. Auch unsere Midian-Momente helfen uns, dass wir unsere Hoffnung ganz auf Gott setzen. Wir müssen klein werden, Gott groß. Das gilt für unser persönliches Leben, aber sicherlich nicht weniger für die großen Probleme unserer Zeit. In solchen Momenten ist es, als würde Gott zu uns dasselbe sagen wie zu Mose. Jetzt, wo du erkannt hast, dass du alleine nichts ausrichten kannst, jetzt, wo du alle Hoffnung aufgegeben hast, deiner Berufung gerecht zu werden, jetzt, wo dir klar geworden ist, dass du mit all deinen Begabungen und guten Intentionen und deinem Gefühl der Berufenheit vielleicht sogar, aber ohne Gott, mehr Schaden angerichtet hast als Gutes. Jetzt, wenn du das erkannt hast, bist du bereit für das, was ich mit dir vorhabe. Und so ist dieser Tiefpunkt ein Neuanfang für Mose, an dem Gott ihm begegnet. Gott war in dieser Zeit nicht tatenlos. Wir lesen in Vers 23, dass sein Plan sozusagen Mose und das Volk in Ägypten zum selben Punkt bringt, zu diesem Punkt der Hoffnungslosigkeit. Lesen wir von Vers 23. Dort heißt es, während jener langen Zeit starb der König von Ägypten. Die Israeliten aber stöhnten unter der Arbeit und schrien, und von der Arbeit stieg ihr Hilferuf auf zu Gott. Und Gott hörte ihr Seufzen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten, und Gott nahm sich ihrer an. Am Anfang sieht Mose auf die Situation der Ägypter. Er nimmt sich ihrer an und es wird eine Katastrophe. Hier schaut Gott auf die Israeliten. Gott nimmt sich ihrer an und er beruft einen Retter. Und so sehen wir an diesem Tiefpunkt einen Neuanfang sowohl für Mose als auch für das Volk Israel. Und an diesem Punkt werden wir uns sehen, wie Gott diese Berufung von Mose aussieht, wie Gott Mose persönlich begegnet. Und wir hören an dieser Stelle den zweiten Teil unserer Lesung.
Aus 2. Mose 3, die Verse 1 bis 10. Und Mose weidete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Gottesberg, den Horeb. Da erschien ihm der Bote des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und sieh, der Dornbusch stand in Flammen, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da dachte Mose, ich will hingehen und diese große Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Und der Herr sah, dass er kam, um zu schauen. Und Gott rief ihn aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, komm nicht näher. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Chiviter und der Jebusiter. Sieh, das Schreien der Israeliten ist zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten.
Danke, das sind die schönsten Bibellesungen, an denen so viele Namen auftauchen. Ganz toll gemacht. Vielen Dank. Ein brennender Busch. Das ist was ganz Besonderes. Mose sagt hier, ich will hingehen und diese große Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Ich denke, die wenigsten von uns werden bei einem brennenden Busch an eine Gotteserscheinung denken. Ich habe vorhin nachgeschaut, im Internet kann man sich so einen brennenden Busch für 6,95 € im Gartenhandel kaufen. Der Trick ist der, dass die ätherischen Öle der Blüten entzündbar sind. und die brennen dann für eine Weile oder für einen Moment, um genau zu sein, ohne der Blüte zu schaden. Also das könnt ihr nachher mal googeln, vielleicht interessiert es euch ja. Aber auch für Mose ist der Gedanke, dass das eine Gotteserscheinung ist, offensichtlich nicht auf dem Radar. Er fragt sich überrascht, warum verbrennt der Dornbusch nicht? Und vielleicht denken wir auch, naja, das war eben so ein Zufall, das war eben so ein Busch, den er damals dort in der Wüste gesehen hat. Aber man kann mit ätherischen Ölen nicht erklären, warum dieser Busch oder aus dem Busch heraus, besser gesagt, Mose persönlich angesprochen wird. Dass sich ein ziemlich langes Gespräch entwickelt und dass er darin Gott begegnet. Halten wir einen Moment inne in unserer Überlegung vom Anfang und achten wir darauf, wie dieser Gott ist, dem Mose begegnet. Wir können dabei nur auf ein paar grundlegende Eigenschaften eingehen, aber ich denke, eine ganz wichtige für unsere Zeit heute ist, dass dieser Gott ein persönlicher Gott ist. Gott kennt Mose persönlich, er ruft ihn an. Mose, Mose. Er spricht ihn an, er ruft Mose mit Namen und er hört es, als Mose antwortet. Dieser Gott ist ein persönlicher Gott, er ist keine unpersönliche Macht, so wie es oft in unserer Zeit dargestellt wird, wo Gott vielleicht irgendwelche Fähigkeiten hat. Vielleicht denkt man auch, dass Gott diese Welt angeschubst hat. Jetzt ist alles am Laufen und dann hat er sich aus dieser Welt zurückgezogen. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist ein persönlicher Gott, er spricht Menschen persönlich an, er begegnet Menschen persönlich und er ruft sie zu sich. Aber dann taucht hier etwas Seltsames auf. Gott zieht Mose zu sich durch diesen Busch, aber dann bekommen wir den Eindruck, dass Gott vielleicht ein gefährlicher Gott ist. Denn die erste Anweisung an Mose lautet, komm nicht näher. Komm nicht näher, nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Es ist keine triviale Angelegenheit, diesem Gott zu begegnen. Feuerflammen stehen dafür, dass diese Begegnung ihre Gefahren birgt. Feuer ist ein Sinnbild für die Heiligkeit Gottes und diese Heiligkeit macht diesen Gott gefährlich für Sünder wie Mose. Gott muss Mose quasi vor sich selbst schützen und daher spricht er diese Warnung aus. Komm nicht näher, damit dir nicht etwas geschieht in meiner Gegenwart. Um die Gefahr besser verstehen zu können, erinnern wir uns an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Bald nach der Schöpfung entscheiden die ersten Menschen sich bewusst dagegen, Gott zu gehorchen. Was ihnen vielleicht als Kleinigkeit erscheinen mag, ist in Gottes Augen ein grundlegender Vertrauensbruch. Dieses Nein zu Gott ist es, was die Bibel mit dem Begriff Sünde meint. Die Konsequenzen sind schwerwiegend. Als Folge werden die Menschen aus der Gegenwart Gottes vertrieben. Und das ist auch die Situation der Menschheit, wie wir sie heute, also seit diesem ersten Fall, wie man ihn nennt, wie wir diese Situation kennen. Die Menschheit lebt fern von Gott. Und hier erfahren wir, dass Menschen nicht nah bei Gott leben könnten, weil Gott ein heiliger Gott ist. Diese Ferne von Gott bedeutet, dass die Menschheit ungeschützt ist. So wie diese Heiligkeit Gott schützt, dieses Feuer, so sind wir nun außerhalb dieser Gemeinschaft mit Gott. Und das ist auch der Grund, warum die Israeliten sich damals in dieser misslichen Lage befinden. Das ist auch der Grund, warum wir heute Krisen in dieser Welt erfahren. Menschen, die nicht unter dem Schutze Gottes leben, erfahren Krisen. Für Mose scheint das instinktiv klar zu werden. Denn als Gott sich ihm als Gott vorstellt, wenn man so will, Gott sagt in Vers 6, dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wie reagiert Mose da? Er verhüllt sein Angesicht, er fürchtet sich, zu Gott hinzublicken. Der heilige Gott, wenn Menschen dem heiligen Gott begegnen, fürchten sich Menschen. Mose weiß, dass es eine gefährliche und bedrohliche Sache für ist, diesem heiligen Gott zu begegnen, weil diese Heiligkeit nicht etwas Passives ist, das heißt nicht einfach, er ist anders als wir, sondern es ist eine aktive Kraft, wie eine Feuerflamme, die alles annimmt und einschließt, das in Einklang mit ihr steht, aber alles zerstört, was ihr entgegensteht. Als Sünder fürchtet Mose sich vor der Heiligkeit Gottes. Er weiß, mein Leben hängt um seinen Faden. Man könnte daraus schließen, dass es besser wäre, Gott zu vermeiden. Und auch diese Argumentation hört man in den Foren und den Diskussionen, wenn man sich fragt, wie könnte man die Welt verbessern? Man denkt, wenn man Gott aus dem Spiel lässt, dann ist es doch viel einfacher. Dann können wir diese Dinge angehen und lösen. Religion ist das Problem. Aber der Gott, dem Mose hier begegnet, ist nicht nur ein heiliger Gott, sondern seine Heiligkeit schützt seine Liebe, schützt seine Güte, seine Gnade und seinen Frieden. Die Flucht vor Gott und das Aus dem Weg gehen vor Gott bedeutet immer auch Entfernung vom Guten, Entfernung von Gottes Segen, von seiner Liebe, von seinem Frieden. Nichts davon können wir ohne Gott finden. Vielleicht ist das eine Überlegung, die in diese Diskussion einfließen sollte. Die Israeliten waren fern von Gott. Dort sind sie in die Sklaverei geraten. Fern von Gott droht diese Gefahr allen, die vor Gott flüchten. In der Gottesferne geraten Menschen unter die Kontrolle von anderen Mächten. Von Mächten, denen es nicht an Liebe, Frieden und Barmherzigkeit gelegen ist. Mächten, die wir in den Problemen dieser Welt heute am Wirken sehen, damals wie heute. Wer Freiheit von diesen Mächten sucht, der kann sie nur finden, wenn er nicht von Gott wegrennt, sondern zu Gott umkehrt. Und wir sehen hier, dass diese Freiheit, diese Befreiung, diese Errettung nicht nur das Volk Israel von den Ägyptern brauchen, sondern Mose selbst braucht diese Befreiung. Denn sonst müsste er sich ja vor Gott nicht fürchten. Kurze Zusammenfassung. Am Anfang sahen wir einen Mose, der versucht hat, die Dinge auf eigene Faust zu regeln. Er meinte es gut, er hatte ein Gefühl der Berufenheit, aber Gott kam in seiner Gleichung nicht vor. Das war der Schlüssel zum Versagen. Und so schickt Gott ihn nach Midian. 40 Jahre dauert es, um Mose an den Punkt zu bringen, wo er merkt, dass er auf sich allein gestellt keinen Erfolg haben kann. An diesem Punkt der Hoffnungslosigkeit begegnet ihm der heilige und der gute Gott, der sein Volk erretten kann. Barmherzig hört er das Schreien der Israeliten. In dieser Barmherzigkeit beruft er Mose als Retter. Vielleicht hilft uns das beim Umgang mit den komplexen und vielschichtigen Problemen der Menschheit. Wie wir schon gesehen haben, kann in der Gottesferne kein Friede entstehen. Dort sind wir anderen Mächten ausgesetzt, so wie damals die Israeliten dem Pharao. Wir brauchen Befreiung von diesen Mächten. Erst wenn Menschen zu Gott schreien, so wie es in Vers 23 geschieht, wenn Gott in seiner Güte Menschen beruft, erst dann kann Bewegung in die vielen Krisen kommen, die in dieser Welt herrschen. Das größere Problem als alle diese Krisen aber ist in dieser Welt, dass Sünder den heiligen Gott fürchten müssen. Unsere Sünde hält uns von ihm fern. Nur wenn Gott uns von unserer Sünde befreit und aus der Sklaverei, die in der Gottesferne entsteht, Sklaverei zu Begierden, Sklaverei, dass wir Dinge tun, die nicht Gottes Willen entsprechen. Nur wenn Gott uns davor befreit, nur dann können wir auch vor der Furcht befreit werden, die Mose von Gott fernhält. Auch wir brauchen einen Erretter, der über den Dingen dieser Welt steht, der sich nicht nur die Krisen dieser Welt, dieser Krisen annimmt, sondern auch der Krise in uns, nämlich der Gottesferne in unserem Leben, in unserem Herzen. Wir haben schon von ihm gesungen, wir haben schon zu ihm gebetet. Dieser Retter ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Schlüssel zu der Sklaverei dieser Welt. Den Krisen in dieser Welt, aber auch den Krisen in unserem eigenen Leben. Dem Versagen. Und in beiden müssen wir zur Einsicht kommen, dass nur Jesus allein Veränderung bringen kann. Mose ist der Erretter damals, aber er weist auf einen viel größeren Erretter hin, auf Jesus Christus, den Gott berufen hat, um uns zu retten. Und durch ihn wurden wir von unserer Sünde befreit, sodass wir jetzt, wenn wir ihm angehören, Gott zwar mit Ehrfurcht, aber ohne Furcht, ohne Angst gegenübertreten dürfen. Wir dürfen in seine Nähe treten und das wollen wir jetzt mit unserem nächsten Lied tun. Davor möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist und ein heiliger Gott bist, der nichts in seiner Gegenwart dulden kann, was deiner Liebe, deiner Güte, deinem Frieden und deiner Barmherzigkeit entspricht. Wir danken dir für deine Heiligkeit. Und Vater, auch wenn wir uns wegen unserer Sünde fürchten müssen vor dir, vor deiner Heiligkeit, dann danken wir dir, dass du in Jesus Christus unsere Sünde von uns genommen hast, dass du uns damit auch unsere Furcht vor dir genommen hast, damit wir nicht nur die Krisen dieser Welt aus diesen Krisen gerettet werden können und ewiges Leben haben können, sondern in deine Gegenwart kommen dürfen und unsere tiefste Krise, die Krise unserer Sünde, gelöst wurde. Amen.